Also, liebe Freundinnen und Freunde, diese Woche haben wir eine Parascha, die für unsere Shurim-Reihe eigentlich eine große Herausforderung darstellt. Parashat Balak, von Anfang bis zu Ende eine lange Geschichte, mit ein bisschen Verzweigungen, aber eigentlich eine Geschichte. Mitzvot gibt es in der Parascha diese Woche gar keine. Trotzdem soll man verstehen, erstens, die Tora ist immer wichtig, ob es jetzt dort Mitzvot gibt oder andere Dinge gelehrt werden, ist die Tora immer wichtig. Wichtig und bedeutend. Aber außerdem findet man auch überall halachische Aspekte, denn die Halacha spricht ja das Leben an, alle Aspekte des Lebens. Und dann wird man das auch in so eine Parascha wie Balak zurückfinden. Und es gibt eigentlich verschiedene sehr interessante halachische Gespräche, die wir diesbezüglich führen. Ich möchte zurückgreifen auf einem Thema, den wir schon in der Vergangenheit angebissen hatten. Aber um dann so eine zusätzliche Aspekten zu finden. Nämlich in der Parascha dieser Woche wird Bilam von Balak beauftragt, das Volk Israel zu verfluchen. Und Bilam ist ein Prophet, er ist ein Prophet Gottes. Er scheint nicht der Allerfrömmste zu sein, aber dafür ist er auch nicht ohne Verdienste. Keiner von uns hier hat solche Gespräche mit Gott, wie Bilam sie hatte. Also wird direkt von Gott angesprochen, aber man sieht im Text, dass eigentlich Bilam immer wieder versucht, Auswege zu suchen. Und deshalb drückt er, nachdem das Gott ihm sagt, geh nicht mit diesen Menschen, mit diesen Gesandten Balaks, dann kommt er wieder fragen, wenn sie wieder zu ihm kommen, sagt er, ich kann fragen, vielleicht ändert er seine Meinung. Es ist eine fundamentale theologische Einstellung, dass wir akzeptieren und verstehen, wie Bilam selbst später sagt, lo ish el vi chasev, velo adam vi itnecham. Gott ist nicht ein Mensch, der lügt oder seine Meinung ändert, sondern wenn Gott das sagt, dann bleibt es. Gott des Ewigen ist ewig. Aber trotzdem, am Anfang der Parascha versucht Bilam trotzdem, irgendwo eine Lücke zu finden, wo Gott ihn erlaubt, um mit den Gesandten Balaks loszugehen, um vielleicht das Volk doch zu verfluchen. Kritiker des Judentums haben versucht zu behaupten, dass der Bilam ja nichts Böses anrichtet. Eigentlich ist es unverdient, dass Bilam so einen schlechten Ruf unter Juden hat. Aber wenn man darüber nachdenkt, es stimmt, dass die Tora nicht ausdrücklich sagt, was Bilam so Böses angerichtet hat, aber es gibt einen Kontext und diesen Kontext darf man nicht vergessen. Der Kontext fängt damit an, dass Bilam wohlwollend mitgeht und immer wieder was versucht anzurichten, dass Gott ihn immer wieder zurück in die Mitte ziehen muss. Am Ende aber stimmt es, dass Bilam nicht die Frechheit hat, um direkt gegen dem Gebot Gottes zu agieren. Aber er versucht von allem und man sieht auch, dass die Tora dann erwähnt, dass Bilam, das ist jetzt nicht diese Woche, sondern wir müssen warten, bis eigentlich ein Krieg dort stattfindet. Nikmat Israel Meta Midianim, da müssen wir noch warten. Gegen Midian ein Krieg geführt wird, wegen der Ereignisse dieser Woche. Und dort heißt es, dass Bilam mit dem Schwert getötet wurde. Und es gibt keinerlei Anweisungen in diesem Text, dass die Tora irgendwie um Bilam trauert, sondern es scheint eher, er gehört zusammen mit dem Midianim gehört er einfach zu den Opfern, weil die ihr Los zusammen gesucht haben. Das ist eigentlich, was wir in der Tora finden. Also Bilam zählen wir jetzt nicht zu den großen Gerechten der Nationen. Aber trotzdem sagt Bilam auch gewisse kluge Dinge. Als Bilam wiederholt sieht, dass Gott nicht bereit ist zu akzeptieren, dass das Volk Israel verflucht wird, nachdem er es zweimal probiert hat, das dritte Mal versucht er nicht einmal. Er versteht selbst und er fängt an zu prophezeien und sagt dann sehr inhaltvolle Dinge. Übrigens, sehr interessant, wir haben das Gefühl, sowohl in Tanach als interessant, auch in populären Literatur, wo man über Propheten oder Wahrsager spricht, dass es diese Idee gibt, dass Menschen, die eine echte Kraft haben, dass diese Kraft nicht zwingend fortdauernd in Kraft ist. Ja? Dass es sein kann, dass man Momente der Einsicht hat. Und Das finden wir zum Beispiel im Buch Schmuel, wo verschiedene Menschen eigentlich dazu kommen zu prophezeien. Es scheint, dass das einen gewissen Geisteszustand verlangt. Wir sehen auch bezüglich der Fragen, die dem Kohen Gadol gestellt werden, der mit Urim und Thummim antworten konnte, dass der Kohen Gadol nicht immer die Möglichkeit hat, eine Antwort zu geben. Dafür gibt es auch Belege im Buch Schmuel. Und ja, man findet es auch, wie gesagt, in der populären Literatur ganz interessant. Und ich würde mal sagen, dass das Gleiche hier in der Parasha mit Bilam vorkommt. Das dritte Mal, dass er versucht, das Volk zu verfluchen, fängt spontan an eigentlich. Er versteht, dass das falsch ist, und dann fängt er spontan an zu prophezeien. Weil wenn er endlich versteht, dass er nicht verfluchen kann, dann kann er und fängt er an zu prophezeien. Und dann sagt er auch dort: Matovu ohalecha Yaakov, Mishkanotecha Israel, wie gut sind deine Zelte Jakobs, deine Lagerstätte Israel. Und unsere Weisen, nachdem dass sie zur Schlussfolgerung gekommen sind, dass Bam keiner war, schlagen eine sehr interessante Idee vor. Nämlich, dass Bilam, wir wissen ja gar nicht, was Bilam sagen wollte, hätte er das Volk verflucht. Und deshalb sagen unsere Weisen vielleicht aus dem, das sagen wir auch in gewissen Gebeten, Gott hat den Fluch Bilam umgedreht, umgewandelt von einem Fluch in einen Segen. Und das heißt, dass vom Segen wir erahnen können, was eigentlich der Inhalt des geplanten Fluches war. Und was sind die Zelte Israels und die Ruhestätte Jakobs? Bilam sah, so erklären unsere Weisen, zwei Dinge. Er sah die Bate Knesiot und Bate Midrashot, also unsere heilige Versammlungsstätten, und auch die Zelten der Einzelnen. Das heißt, sowohl wie wir wohnen, als auch wie wir unser gemeinsamen Lebraum gestalten, haben eine gewisse Heiligkeit oder sollten diese Heiligkeit haben, also hoffentlich haben sie diese Heiligkeit. Und Bilam wollte das eigentlich untergräben. Aber das ist eigentlich eine der Kräfte eine der Quellen unserer Kraft. Und deshalb ist auch der Minhag, dass wenn wir die Synagoge betreten, wir sollten möglichst die Synagoge ein bisschen vor Anfang des Gebetes betreten. Und ich höre die Mahnung sehr deutlich, weil ich bin auch nicht immer rechtzeitig da. Und dann, wenn man reinkommt, kommt man ruhig rein und man spricht einige Verse, dazu auch das Matto. Wer in Jeckischen Sidurim schaut, wird sehen, dass dieser Minhag nicht mit dem Morgengebet verbunden ist, sondern in den Machsorim findet man das auch am Vorabend von Yom Tov, weil es gar nicht mit Morgengebet zu tun hat, sondern mit dem Betreten der Synagoge, ob morgens oder abends. Wer unterwegs ist und zu Hause oder im Hotel betet, sagt nicht Matov. Ja? Wer eine Synagoge. Es ist interessant, wir hatten vor Anfang des Schuh ein kurzes Gespräch bezüglich einer touristischen Reise, wo dann eine Synagoge erwähnt wurde. Und man darf die Frage stellen, was ist, wenn eine Synagoge, eine echte Synagoge betritt? Ob man dann nicht das Matovu sagen soll. Es ist bestimmt so, es gibt eine Halacha, die unter uns, die am Shiur, fast 2 Jahre gedauert hat, Shiur, Masechet Megillah, Talmud Megillah, teilgenommen haben, erinnern sich noch, dass es eine Halacha gibt, dass man aus einer Synagoge nicht eine sogenannte Kapandaria machen darf. Das heißt, man darf eine Synagoge nicht als Durchgang benutzen. In manchen Synagogen ist das übrigens eine Riesen-Challenge. Zum Beispiel in der Wiener Synagoge Grünangegasse ist das so, dass es ist eigentlich als Büros gebaut, als Wohnung, Büros. Es ist was man auf Englisch Railroad Apartment nennt. Das heißt, es gibt nicht einmal einen Gang, sondern ein Zimmer nach dem anderen. Und man kommt eigentlich nicht zum nächsten Zimmer, ohne durch das frühere Zimmer zu gehen. Und ganz am Ende, nach zwei Synagogen, gibt es den Raum, wo man den Kiddusch vorbereitet. Das heißt, eigentlich gibt es da eine Menge halachische Fragen. Ich will sie nicht jetzt hier in diesem Shiur lösen, sondern nur darauf hinweisen, Kedushat Bet HaKnesset, die Heiligkeit der Synagoge, die wir schon in einem früheren Shiur angesprochen haben, möchte ich jetzt wieder aus einer anderen Perspektive aufgreifen. Also, wenn man reinkommt, geht man ruhig und man sagt dann einige Verse. Und wie vermeidet man das Problem der Kapandaya, also das Problem, dass man eine Synagoge zu einem Durchgang macht, wenn man in eine Synagoge hineinkommt, auch wenn man vom gleichen Weg zurückgehen möchte, soll man sich kurz hinsetzen oder kurz warten und liebstens ein oder zwei Verse aus dem Tanach sagen. Ich sage normalerweise, Ashrei Yoshevetecha Odia Luchasela, was schön verbunden ist, glücklich sind die, die in deinem Hause sitzen, weil man kommt das Haus Gottes besuchen. Also das wäre jetzt das Thema, das ich besprechen möchte. Aber eigentlich eignen sich nicht weniger diese Psukim von Matovu. Und einer der Psukim, die nicht in allen Sidurim, aber in manchen Sidurim da stehen, ist Bevet Elokim Nehalech Beragesh. Man geht ruhig, ja, geht man in das Haus Gottes hinein. Und das Wichtigste ist Bevet Elokim Nehalech. Man sagt, wir sind in dem Haus Gottes unterwegs. Wir gehen in das Haus Gottes hinein. Und das sprechen wir, wenn wir in der Synagoge sind. Und hier ist die Frage, inwieweit ist eigentlich die Synagoge das Haus Gottes? Was meine ich damit? Natürlich, es ist ein heiliger Ort. Was denn ist es? Im früheren Shiur, den wir diesem Thema gewidmet haben, haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, was die Quelle der Heiligkeit der Synagoge ist. Wir suchten eine technisch-halachische Quelle und sahen, dass es drei verschiedene Meinungen gibt. Die Heiligkeit der Synagoge ist von der Heiligkeit des Betamigdash abgeleitet. Oder die Heiligkeit der Synagoge ist rabbinisch. Oder die Heiligkeit der Synagoge, das ist die Meinung von Ramban und die lockerste Meinung, kann man sagen, wird davon abgeleitet, dass eine Synagoge für die Erfüllung von Mitzvot dient. Das ist ein sogenannter Tashmische Mitzvah. Genau wie ein Talit, dann weil ich den nütze, um damit zu beten und damit die Mitzvah von Tzitzit zu erfüllen, dann hat es eine gewisse residuelle Heiligkeit. Dann drei verschiedene Meinungen. Ja? Die Differenzen zwischen diesen Meinungen kommen zu Ausdruck, wenn die Heiligkeit einer Synagoge aus irgendeinem Grund aufgehoben werden soll. Und das war das Thema in jedem Shiur. Wer jeden Shiur wieder hören möchte, findet auf der Webseite von Bet Midrash Ochot Chaim den Archiv dieser Shiurim und kann dann auch das finden. Aber diese Idee, die Synagoge mit dem Bet HaMikdash irgendwie verbunden sein könnte, finde ich dreifach interessant. Ich möchte diese Idee wieder aufgreifen. Es gibt nämlich eine Halacha in Shulchan Aruch. Ora Chaim Kuf Nun Aleph, also 151, Absatz 12, Saif Yud Bet, heißt es, Knesset. Ich übersetze, ist es jetzt nicht wichtig, den Text selbst zu sehen, weil relativ kurz ist, aber man soll darauf achten, auf dem oberen Stockwerk über die Synagoge nicht permanent einen Nützen zu machen, der unwürdig ist. Über die Synagoge, nicht in der Synagoge, über der Synagoge. Und überhaupt müsste man sich die Frage stellen, ob man den Raum überhaupt nutzen darf. Das ist die Halacha in Shulchan Aruch. Und die Frage ist, woher kommt diese Idee, dass es ein Problem wäre, auf dem oberen Stockwerk einer Synagoge irgendetwas zu tun? Bevor wir weitergehen, möchte ich hier betonen, dass im Sog dieses Psaks vom Shulchan Aruch von Rabbi Yosef Karo, sehr viel geschrieben wurde, weil es nicht immer praktikabel ist, um eine Synagoge so zu gestalten, ja, dass sie entweder freistehend ist oder dass die oberen Stockwerke gar nicht genutzt werden. Es gibt Synagogen, die in Hochhäusern sind. Es gibt Synagogen, die in Wohnungshäusern sind. Es gibt Synagogen, die Wohnungen für Angestellte haben. Es gibt alle Arten Situationen, wo es nicht machbar ist, den oberen Stockwerk der Synagoge freizulassen. Und deshalb haben sich viele Poskim dazu geäußert, mit auch manche Poskim, die argumentiert haben, dass zwar theoretisch dieser Halacha stimmt und gilt, trotzdem wir diese Halacha nicht erfüllen und nicht erfüllen können. Wir machen all unsere Synagogen mit einem Art Tanai, also mit einer Bedingung. Wir sagen, wir gründen diese Synagoge mit der Bedingung, dass die Heiligkeit eingeschränkt ist, räumlich in diesem Fall, dass es nicht jenseits, also nicht höher als die Synagoge selbst geht. Das ist praktisch, aber ich interessiere mich gerade jetzt nicht so an der praktischen Frage, sondern an der theoretischen Frage. Woher kommt Rabbi Yosef Karo mit einer Idee, dass auf dem oberen Stockwerk einer Synagoge man keine Privatnützen tun soll, dass der Raum über der Synagoge heilig ist? Und die Antwort ist relativ einfach. Der Shulchan Aruch war ja die Kurzversion seines großen halachischen Werks. Rabbi Yosef Karo, bevor er den Shulchan Aruch geschrieben hat, hatte er einen großen, langen Kommentar zum damaligen Standardkodex geschrieben. Der damalige Kodex war der Tur, Arba Turim, die vier Säulen von Rabbi Yaakov ben Asher, Rabbi Yaakov Bala Turim. Und Rabbi Yosef Karo hat dazu einen Kommentar namens Bet Yosef geschrieben. Und dort erklärt er in Länge und Breite, was seine Analyse ist und manchmal auch, was er noch hineinfließen lässt. Und wenn man das mit den Entscheidungen, Schlussfolgerungen mit der Kurzversion im Shulchan Aruch vergleicht, dann kann man leicht verstehen, was die Begründung von Rabbi Yosef Karo ist. Und im Bet Yosef vergleicht er eigentlich die Heiligkeit der Synagoge mit der Heiligkeit des Tempels, mit des Bet HaMikdash. Und er ist nicht ganz sicher, er hat hier einen gewissen Zweifel, aber er macht den folgenden Vergleich. Er sagt, sicher wird die Synagoge mit dem Bet HaMikdash verglichen. Die Frage ist nur, wird die Synagoge mit dem Gebäude des Bet HaMikdash verglichen, mit dem sogenannten Heichal, oder mit dem Hof, wo das ganze Geschehen stattfand, mit der sogenannten Asara. Ich mache jetzt ein Screenshot, damit ich einen Plan von Bet HaMikdash zeigen kann. So, das hier ist ein Plan von Bet HaMikdash. Ein bisschen schematisiert, aber das hier ist im Westen, Marav, hier ist Mizrach im Osten, von hier ist man reingekommen. Das war das große Tor des sogenannten Frauenhofs. Ja, und hier gibt es 15 Schritte, um hinaufzukommen. Hier gibt es das bekannte, berühmte Nikanor-Tor und dann kommt man hinein im Hof des Bet HaMikdash. Das hier alles, fast alles, was mit dem Bet HaMikdash verbunden ist, mit dem Tempeldienst, fast alles geschah eigentlich in diesem Raum. Ja, das hier ist, wo die ganze Action war. Hier haben wir den Altar, den Mizbeach. Hier gab es Ringen, wo man Tirat immobilisieren kann, um sie zu schlachten. Hier gab es Tische, um die Metzgereiarbeit zu machen, um die Opfer vorzubereiten, weil man Teile davon auf dem Mizbeach geopfert hat. Und hier standen die Bene Israel, die zugeschaut haben, wie die Kohanim ihre Opfer gebracht haben. Das Gebäude war ziemlich groß. Wir sprechen von, ich glaube, es war 135 Amot breit. Das würde fast 70 Meter entsprechen, ja, in Breite. Ja, das ist fast ein Fußballfeld. Fußballfeld ist 100, das ist 70. Ja. War nicht sehr tief hier, damit man eigentlich als Zuschauer richtig beim nah dran war. Ja, zu großen Feiertagen, wie zum Beispiel Erev Pesach, als Menschen Korban Pesach gebracht haben, dann konnten nicht alle Menschen hier besuchen kommen, sondern jede Gruppe, die zusammen von einem Korban Pesach essen wollte, sie haben eine Gruppe geformt, hat einen oder zwei Vertreter gesendet, die dann zum Bet HaMikdash Erev Pesach gekommen sind, um das Tier zu opfern. Und auch dann gab es nicht genug Platz und man hat eigentlich in verschiedenen Gruppen nacheinander wechseln müssen, um in Schichten zu arbeiten, damit man ja jeder seinen Korban Pesach bringen konnte als Opfer. Die Frage, die Bet Yosef sich stellt, ist, ob jetzt die Heiligkeit von hier abgeguckt wird oder von hier. Was ist die Differenz? Was ist die Differenz? Die Frage ist, was ist mit dem oberen Stockwerk? Es gibt eine Halacha, dass die oberen Stockwerke in diesem Gebäude über den Hechal mitgeheiligt wurde. Aber ich höre schon den natürlich gibt es hier keinen Begriff der Heiligung der oberen Stockwerken, weil das hier im Freien ist. Im Freien gibt es keine oberen Stockwerke. Die Antwort ist, wenn man hier genau schaut, dass in der Mauer es gewisse Gebäude gab, die integriert waren. Hier dieses Gebäude hier zum Beispiel war Beit HaParva und hier hat der Kohen Gadol zu Yom Kippur ist er hier hinaufgegangen und dort hat er eine Mikwe gehabt. Es war sehr heilig, wenn der Kohen Gadol in die Mikwe gehen musste, aber der Kohen Gadol musste dafür splitternackt sein. Das würde er im Beit HaMikdash nicht tun. Hier im oberen Bereich ist ein ungeheiligter Bereich. Es heißt also hier in diesem Bereich, ich hoffe, Sie sehen alle meinen Cursor, ja, hier sind auch die oberen Stockwerken geheiligt. Hier aber außerhalb des Echals wurden die oberen Stockwerken nicht geheiligt. Und die Frage ist, welche der zwei Modelle für die Synagoge durchschlaggebend ist. Das heißt, eigentlich ist Rabbi Yosef Karo sich sicher, dass wir einen Vergleich zwischen Synagoge und Beit HaMikdash machen. Und ich möchte vorschlagen, auf Basis eines Textes, den ich zitieren möchte, dass dieser Vergleich nach alle Meinungen gilt. Das macht jetzt nicht aus, ob man der Meinung ist, dass eine Synagoge von der Tora als Konzept existiert und von der Tora und die Tora verordnet, dass es als heilig zu betrachten ist, oder ob das jetzt eine rabbinische Verordnung ist, oder ob das eine Folge ist, dass man in der Synagoge betet. Es ist sehr klar, dass so oder so oder so die Synagoge mit dem Beit HaMikdash verbunden ist. Unsere Weisen nennen die Synagoge Mikdash Me'at, ein kleines Heiligtum, nach einem Vers im Buch Jeheskel, wo der Prophet Jeheskel sagt, Gott sagt, ich werde für sie sein ein Mikdash Me'at. Wenn wir in der Diaspora sind, wir haben den Beit HaMikdash, dann haben wir trotzdem noch einen Bezug auf den Beit HaMikdash, weil Gott sich zu unserem kleinen Tempel macht. Was heißt, Gott macht sich zum Tempel? Das meint, es gibt Gebäude, die dem Gottesdienst gewidmet sind und die gelten als kleines Heiligtum. Und das ist dann eine Basis für das Entstehen von Synagogen und dass sie heilig sind. Es gibt auch den Begriff, wieso haben wir drei Gebete am Tag, Schacharit, Mincha und Maariv? Der Talmud gibt verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist Tefillot keneged Temidim Tiknun, die Gebete sind mit dem Tempel verbunden, genau wie es täglich ein Tagesopfer gab, um damit den Tag im Beit HaMikdash zu eröffnen und ein anderes Tagesopfer am Ende des Tages, ein Schaf am Morgen, ein Schaf nachmittags, um damit den Tempeldiensttag abzuschließen. Dafür haben wir Schacharit und Mincha. Und Maariv korrespondiert zu gewissen anderen Aufgaben im Tempelbereich. Und damit, das entspricht eigentlich ein Vers, der sagt, Un shalma parim sefatenu, die Bullen werden wir mit unseren Lippen ergänzen. Wir können die Bullen nicht bringen, wir können die Opfer nicht bringen. Dafür kommen unsere Worte des Gebetes an ihre Stelle. Und das heißt eigentlich, dass das Gebet an der Zeit an der Stelle des Tempeldienstes kommt. Nicht nur im schon Gebet, aber heutzutage spielt das Gebet eine doppelte Rolle. Es spielt die Rolle des Gebetes, aber auch der Ergänzung, der temporären Ersetzung des Tempeldienstes. Das heißt, im Kern ist die Synagoge und ist das Gebet, beide sind mit dem Tempel und dem Tempeldienst verbunden. Und deshalb kann Rabbi Yosef Karo kommen und fragen, mit was vergleiche ich jetzt die Synagoge? Mit diesem Bereich und die oberen Stockwerken dürfen normal benutzt werden oder mit diesem Bereich und die oberen Stockwerken dürfen nicht benutzt werden. Sei es denn, es ist für eine heilige Angelegenheit. Hier sehen wir den Hechal. Und was sehen wir im Hechal? Das wird jetzt wichtig werden. Ich mag diese Rekonstruktion besonders. Ich weiß nicht, wer sie gemacht hat. Warum mag ich sie? Weil eigentlich haben wir sehr wenig Details von Beit HaMikdash Innenansicht. Und dann sind Menschen geneigt, um sich vorzustellen, dass es gar keine Details gab, was gar nicht stimmt. Wir sehen in Melachim, als bei der Beschreibung des ersten Betamigdash, es wird von vielen Details gesprochen, die wir nicht gut verstehen können, weil wir nicht dabei waren. Aber es gibt viel mehr, als was wir gesehen haben. Und das ist ein bisschen, was man hier sieht mit Verzierungen an den Wänden, mit Balken, die eigentlich sehr wichtig waren, um den oberen Stockwerk zu unterstützen, mit unterschiedlichen Verzierungen. Und hier gibt es sogar eine Reserve, ich weiß nicht, ob ich damit ganz einverstanden bin, aber man musste ja irgendwo bestimmte Dienstgefäße, Kleschareth, haben, um sie einzusetzen. Ich bin jetzt überhaupt nicht überzeugt von diesem Look, aber das ist Nebensache. Wichtig ist, dass es mehr gibt, als was wir auf den ersten Blick glauben. Ja? Und die Menorah ist meines Erachtens auch zu groß, aber das ist jetzt künstlerische Freiheit. Jedenfalls, wir sehen hier, ganz wichtig, den goldenen kleinen Misbeach, auf dem das Weihrauch gebracht wurde. Der müsste ein bisschen hier sein, ganz in der Mitte. Wir haben die Menorah ein bisschen tiefer und gegenüber der Menorah den Schulchan, den Tisch mit den Schaubroten. Und jetzt, dass wir das gesehen haben, kann ich was anderes zeigen. Das hier, das Buch heißt Michtav Sofer, sind rabbinische Responsen, die von Rabbi Shimon Sofer geschrieben wurden. Das ist von der Dynastie von Chatam Sofer aus Pressburg, also aus heutiger Bratislava. Und interessant ist, zu seiner Zeit die religiöse Liberalisation mancher Kreisen im Judentum echt angefangen, es hat sich echt angefangen zu entfalten. Und er schreibt, er hat eine Frage bekommen von jemandem, ja, bezüglich, also eines Rabbiners, vielleicht eines Schülers, er nennt ihn El Ahuvi, mein Geliebter, ja, Rachim Libi, mein Herz, mein Herz, mein Auge liebt, ja. Es ist vermutlich ein Schüler, den er anschreibt. Wir wissen von diesem Brief, also von diesem Zitat nicht, wer das ist. Ich nehme an, dass manche Biografen, vielleicht haben sie den ursprünglichen Brief gefunden, aber wir haben nur diese zensurisierte Version. Aber was klar ist, ist, er ist Rabbiner in einer Gemeinde. In dieser Synagoge wollen jemand vorgeschlagen, um gewisse Änderungen durchzuführen. Und das waren die klassischen Reformänderungen in der Synagoge. In 1815 wird die erste Reformgebetsgruppe in Berlin gegründet. In 1817, 1818 der Tempel in Hamburg. Ja? Und wir sind nach diesen Daten und man experimentiert. Es gibt einerseits solche, die klar Reform sind, andere, die nicht Reform sind, aber jemand kommt so mit einer Idee und versucht eigentlich überzeugend zu klingen. Jetzt muss man verstehen auch, das war eine Zeit des großen Aktivismus. Die Leute, die Reform wollten, waren nicht Leute, die sagten, okay, wir sind unzufriedene orthodoxen Synagogen, wir machen unser eigenes Ding. Das geschah manchmal, wie in Hamburg. Aber anderorts wollten sie eigentlich einen Anhänger gewinnen. Und da gab es Menschen, die in ganz normalen Gemeinden dann plötzlich gesagt haben, warum machen wir nicht eine Renovation der Synagoge und bewegen gleich die Bima zum Beispiel, den Al-Memo, den Lesepult für die Torah, von mitten der Synagoge ganz nach vorne. Warum nicht? Und warum sollen wir beim Leinen nicht das so machen, dass man besser hört? Es ist doch wichtig, halachisch, dass man hört, was vorgeleint wird. Dann wird der Vorträger mit dem Rücken zum Aaron Kodesh das Volk ansprechen. Und warum braucht man einen separaten Pult? Ein Vorbeter sollte nicht der Vorbeter inmitten der Synagoge sein, damit man ihn besser hört. Ja? Das heißt, die Torah will man nach vorne ziehen oder den Vorbeter nach hinten ziehen. Es hat nicht immer so eine ganze Logik dahinter gehabt, aber die Idee war, manche Leute wollten Ideen von den Reformern übernehmen und einführen und sie kamen sogar mit religiösen Argumenten. Er zitiert hier, wer die Rashi-Schrift hier mächtig ist, kann hier sehen, was er schreibt. Er spricht hier von Lekata Chadasha, die neue Gruppe, ja, Kult ist das, was er das nennt, ja, abtrünnige Gruppe, Beir in der Stadt Hamburg, ja, Hamburg, Vechen Beir Berlin, also in Hamburg und Berlin, sagt er, diese neue Gruppe Mikarov Bau, neulich sind sie da. Hanikraim, die genannt werden, das wird jetzt richtig toll für die, die mitfolgen können. Rasche Schrift, Tempelianer, weil sie ihre Synagoge Tempel genannt haben, dann nennt man sie Tempelianer, Reformer und die Reformer. Was haben sie gemacht? Etiku Abimamim Koma, sie haben den Almemo, die Bima, diesen Toralesepult, weggerückt von ihrem Ort. Wekevuela Runakodesh, sie haben es Gen Arunakodesh geführt. Übrigens, wie es bis heute noch im Stadttempel ist. Und dann haben sie weitergemacht. Gavua und dieses wilde Wasser, ja, das freche Wasser ist noch stärker geworden, weil Isuetate war und sie haben weggetragen den Pult, wo der Vorbeter eigentlich vorbittet, um vorzubeten, sagt er, was darum er nützt jetzt, das ist herrlich, was die Hebräische nützt. Er nützt hier die gleichen Worte, die in der Tora angewendet werden, um zu sagen, bei der Sintflut, als der Regen gefallen ist, langsam gab es mehr und mehr Wasser und die Arche ist damit nach oben gedrückt worden. Sagt er, die haben diesen Pult nach oben gedrückt. Alabima auf dem Almemo, also sie haben entschieden, der Kantor soll ganz hoch sein. Und was haben sie gesagt? Kamanae, wie schön es ist. Kamayae, ja, es ist Kilo, besser kennen Sie das Lied, ja. Wie schön und wunderbar das ist, und es ist herrlich auf diese Art. Denn man kann sehen, wie das Schöne, warum, Velama, ja, Velama und warum, Tiuatemesarvim weigert ihr euch das zu machen. Wir machen die Synagoge schöner. Ja, und warum? Dann sagen sie so. So zitiert er sie, Velama und weshalb? Lasst ihr eure Hände ab. Ihre Hände sind schwach in diese Sache. Meromem betelokenu, von zu erheben, unser Haus Gottes, Verehr und das Makomik da schon, sein heiliges Ort prächtig zu machen, becholpe er mit jeder Herrlichkeit. Wir machen es schöner. Warum wollt ihr das nicht machen? Das heißt, die Argumente, die eingesetzt wurden, waren nicht, jetzt ist Zeit für Reform, sondern wie herrlich das ist, wenn wir diese Idee übernehmen, jene Idee. Es war also selektiv. Und damit versuchten jene, die in Gemeinden waren, wo die Reform noch nicht sich durchsetzen konnten, um wenigstens ein bisschen zu übernehmen. Das sind die Argumente, die dort zitiert werden, die insbesondere dürfen wir annehmen, in der Synagoge des Fragestellers eine Rolle spielen. Und dann, was sagt er? Er ist strikt dagegen, er gibt verschiedene Argumente. Er sagt auch, wenn man sieht, dass gewisse Bräuche in allen jüdischen Kreisen oder in fast allen jüdischen Kreisen zu sehen sind. Eine Synagoge, die Art und Weise, wie die Synagoge aussieht, ist nicht so anders, ob man in einer aschkenasischen oder sephardischen Synagoge geht, ob man in einer Synagoge im Osten oder im Westen. Es gibt gewisse Änderungen, das stimmt. Man muss darauf achten, dass manche der Differenz zwischen aschkenasischen und sephardischen Synagogen eigentlich aschkenasische Erneuerungen sind, die vor ein paar Jahrhunderten auch bei Aschkenasen nicht so waren. Zum Beispiel die Reihen in der Synagoge. Ja, dass man in Reihen sitzt, ist eine vergleichsmäßig modernere Sache. Also es gibt verschiedene Elemente in einer Synagoge, die sowohl bei Aschkenasen als auch bei Sephardim gelten. Und Menschen, die Gemeinden, die sehr weit voneinander sind, trotzdem haben sie diese gleiche Idee und dann schlägt eigentlich Rabbi Shimon Zofer vor, dass diese Bräuche universell sind, weil sie uralt sind. Und wie alt können sie schon sein? Na, wann haben wir angefangen, uns zu zerstreuen mit der Zerstörung des Bet HaMikdash? Und deshalb sagt Rabbi Shimon Zofer, dass das zurückgeht bis zur Zeit von Bet HaMikdash. Er behauptet sogar, das könnte zurückgehen zur Zeit von Anshe Knesset HaGdola. Ja, ich zitiere Rabbi Shimon Sofer. Und dann versucht er, eine Verbindung zu machen. Und hier wird es sehr interessant. Eine Sekunde, ich will wieder die Rekonstruktionen zeigen. So. Er sagt so, warum haben wir einen separaten Pult für den Vorbeter und einen separaten Pult, um Torah zu lesen und dass sie an unterschiedlichen Orten sind? Und wir lernen davon bestimmten Halachot, sagt er so. Erstens, eine Halacha, nicht umstritten im Shulchan Aruch, der Aron Kodesh, wo die Tora aufbewahrt wird, manchmal Toraschrein genannt. Der Aron Kodesh, dort darf man nicht irgendwelche Dinge lagern. Nun, warum nicht? Weil es einen Vergleich gibt mit diesem Ort hier hinten, mit dem Kodesh HaKodashim, mit dem Allerheiligtum. Was war im Allerheiligtum? Es gab dort die Bundeslade und den Sefer Torah von Moshe Rabbeinu. Im ersten Bet HaMikdash. Dann ist der Aaron verschwunden. Wo der Aaron angekommen ist, ist eine Frage in der Gemara. Es gibt verschiedene Meinungen, das werden wir jetzt nicht aufnehmen. Aber im ersten Bet HaMikdash gab es hier die Torah und die Bundestafel und den Laden, in welche diese beide aufbewahrt wurden. Das heißt eigentlich, es ist dort nicht irgendein Büro, wo man tut, was man will, sondern es ist ausschließlich für die Aufbewahrung der heiligsten Dinge. Und so auch heute ist der Aaron Kodesh für die Aufbewahrung der Sifre Torah und was unmittelbar damit verbunden ist. Also Torah-Schmuck zum Beispiel. Und dann kommt Rabbi Shimon Zof und sagt, er findet, der Pult des Vollbeters ist ganz vorne, weil er mit diesem Misbeach verbunden ist. Wenn wir beten, ich habe schon den Vers erwähnt, und Shalma Parim Sfateinu, wir tun die Bullen mit unseren Lippen ersetzen, in Substitution mit dem Tempeldienst. Und das heißt, wir müssen hier diesen Dienst machen. Nahe beim Aron HaKodesh gibt es diesen Misbeach. Das ist, wo sozusagen der Chazan steht. Ja? Und sein Pult ist auch kleiner wie dieser Pult. Die Tora wird nicht hier vorgelesen, sondern die Tora wird in der Mitte der Synagoge vorgelesen, weil sie eigentlich mit dem Misbeach, nicht hier mit dem kleinen Misbeach, sondern mit dem großen Misbeach verbunden ist, mit dem Opferdienst. Die Tora kommt an der Stelle des Opferdienstes zu Yomim Tovim zum Beispiel und Rosh Chodesh leihen wir zum Maftir jene Teile, die mit dem Opferdienst an jenen besonderen Tagen verbunden ist, und dann sprechen wir das Musaf. Das ist eigentlich, was mit dem Torahpult repräsentiert wird. Also der Torahpult müssen wir Mitte der Synagoge sein und der Vorbeter muss vorne sein. Man muss das ein bisschen mit Vorbehalt genießen, weil es tatsächlich zum Beispiel im italienischen Brauch ist, dass eigentlich der Vorbeter ganz, ich weiß nicht, der Vorbeter, aber die Torah wird ganz hinten geleint. Wo ist der Vorbeter im italienischen Brauch? Weiß jemand gerade jetzt? Für Ktav Sofer allerdings gibt es hier eine deutliche Verbindung mit dem Bet HaMikdash. Der Vorbeter repräsentiert hier den Kohen, der hier seinen Tempeldienst macht, obwohl man nicht Kohen sein muss, um Vorbeter zu sein. Und der da verleint, ist gleich dem Kohen, der den Tempeldienst hier macht. Und dann geht er in weitere Einzelheiten hinein. Und tatsächlich ist es so, dass es verschiedene Aspekte der Synagoge gibt, die mit dem Bet HaMikdash verbunden sind. Ich habe ein Beispiel, der ist nicht im Ktav Sofer, sondern kommt von Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik ist aus Litauen, von einer litauischen rabbinischen Familie. Und er ist dann in Berlin kommen studieren und hat dort Bekanntschaft mit dem deutschen Judentum gemacht. Und er hat gesehen, wie Frauen, anders als in Litauen, in Deutschland zu Kippur als man jene Stellen gesprochen hat, wo die Männer sich am Boden werfen, haben die Frauen sich auch am Boden geworfen. Rav Soloveitchik hat das dann berichtet. Und eine der Fragen ist, wie steht man dazu, ja, was tut man eigentlich in Ezrat Nashim, inwieweit Ezrat Nashim ist sehr stark mit der Synagoge verbunden, weil die Trennung zwischen Männern und Frauen, die leiten wir eigentlich nicht von der Trennung zwischen diesem Teil und diesem Teil, sondern gerade hier gab es die Trennung. Die Gemara erzählt, dass zu Sukkot große Feierlichkeiten stattfanden und es gab so viele Menschen, dass man dann stärker zwischen Männern und Frauen trennen musste. Und man hat dann hier oben auf diesen vier Gebäuden, das waren vier Gebäuden an den Ecken des Frauenhofes, hat man hier eine Empore gebaut und die Frauen waren hier und die Männer waren hier und hier mitten waren die Performers. Ja? Und so hat man eigentlich die früheste Auslegung von diesem Aspekt der Synagoge, ja, die Trennung zwischen Männern und Frauen. Also es gibt ja deutliche Verbindungen und die Frage ist dann natürlich, was für Auswirkungen es hat, dass es hier den Frauenhof gibt, auf der möglichen Pflicht, sich dann an jenen Stellen am Boden zu werfen oder nicht. Und wie gesagt, gibt es hier unterschiedliche Bräuche und dank Rav Soloveitchik weiß ich davon. Ich nehme an, andere Menschen hätten das sonst auch gewusst, aber ich habe es so gelernt. Gut, was bleibt uns von dieser ganzen Auseinandersetzung? Man kann über kleine Einzelheiten hier und dort streiten und es gibt tatsächlich zu gewissen Punkten verschiedene Meinungen. Aber dass die Synagogen gemeint sind, als Bilam sagte, Matovu Ohalecha Yaakov Mishkonechatecha Israel, wie wunderbar sind deine Zelten, deine Ruhestätten. Damit Bilam Synagogen meinte, ist eine feste Meinung unserer Weisen. Und wir wissen auch, dass die Synagogen älter sind als die Zerstörung des Beit HaMikdash. Wie viel älter lässt sich eigentlich ungenügend archäologisch belegen, aber es gibt Synagogen von der Zeit von Beit HaMikdash. Es gibt auch gewisse Stellen in Talmud, die was beschreiben, das geschah, das eigentlich wie ein Synagogengottesdienst aussieht. Aber wie alt genau ist es? Es gibt Dinge, die einfach in der Geschichte verloren sind. Wir können nicht so genau zurückgehen, aber es ist sehr alt und sie sind besonders und sie sind heilig. Und auch wenn die Heiligkeit der Synagoge im technischen Sinn vielleicht nicht von der Tora ist oder vielleicht nicht einmal mit Rabbanan, sondern eine Funktion, wie der Ramban das möchte, von der Tatsache, dass man noch bittet, dennoch ist die Synagoge ein Ort, wo wir uns mit dem Beit HaMikdash und mit dem Avodat HaMikdash, mit dem Tempeldienst verbinden. Und entsprechend passt es auch, dass man sagt, Bevet Elokim in der Halech Beragisch. Wenn wir in der Synagoge sind, dann sind wir im Haus Gottes. Es lohnt sich, sich immer wieder daran zu erinnern. Es droht uns alle aus läuterer Familiarität in der Synagoge manchmal zu vergessen, wie besonders der Ort ist. Es gibt eine Auslegung im Psalm Le David Hashem Ori V'Ish'i, 27. Psalm, der in vielen Gemeinden rund um der Zeit, um den Feiertagen täglich gesprochen wird, andere Gemeinden sagen es das ganze Jahr sogar, gibt es dort Shifti Bevet Hashem, Kol Yimei Chayei, Lachazot Benoam Hashem Ulvaker Becholo. Shifti Bevet Hashem, ich möchte im Hause Gottes sitzen, weilen, ja, Kol Yimei Chayei, mein ganzes Leben. Ja, Lachazot Benoam Hashem, zu sehen der Güte, der Angenehmkeit Gottes, Ulevaker Becholo, und zu besuchen in seinem Heiligtum. Das ist ein Widerspruch. Entweder möchte er da dort immer sein oder besuchen. Und eine der Auslegungen dieses Psalms besagt, David HaMelech wollte immer dort sein, aber immer noch diese Ehrfurcht und Inspiration und Wunder haben. Ja, man schaut sich rund und man wundert, wenn man irgendwo zum ersten Mal kommt, wie ein Besucher. Ja, das ist ja die Aufgabe. Man geht häufig und trotzdem soll man noch immer sich wie ein Besucher fühlen, wir besuchen im Hause Gottes. Und ich wünsche allen viel, viel Inspiration.